Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So haben wir es gerade in dem Lied gehört. Dorina hat schon gesagt, wir feiern das höchste Fest der Christen. Ob es jetzt Ostern ist oder Karfreitag, es gehört zusammen. Das höchste Fest, auch während und trotz Corona. Und ja, auch ich freue mich, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, zumindest diesen Online-Gottesdienst miteinander zu feiern. In der Gewissheit, dass wir ja verbunden sind. Im letzten Jahr hat uns die Pandemie so überrascht, dass wir keinen Gottesdienst anbieten konnten. Jetzt können wir Ostern, dieses wunderschöne Fest, ja auf diese Art gemeinsam feiern. Aber feiern wir Karfreitag und Ostern überhaupt wie das höchste Fest? Dorina hat auch schon erzählt, dass an Weihnachten Gott auf die Welt gekommen ist. Und wenn wir uns Weihnachten ansehen, wie und ja, wie lange wir da feiern, es beginnt mit der Adventszeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im September gibt es schon Lebkuchen zu kaufen. Und dann irgendwann kommt die Adventszeit. Alle bereiten sich auf Weihnachten vor. Jetzt hatten wir die Passionszeit. Wie bewusst ist diese Zeit in den Köpfen der Menschen? Auch jetzt haben wir Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, die Weihnachtsfeiertage. So habe ich das Gefühl, werden wesentlich mehr miteinander genutzt. Weil man darf Familien feiern, Zeit füreinander, alles wird festlich geschmückt. Vor Weihnachten wird man oft gefragt, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Oder man erzählt sich, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt bin ich richtig in Weihnachtsstimmung. Oder ich habe Plätzchen gebacken, Weihnachtsmusik gehört. Bist du in Osterstimmung? Wann wurden wir das einmal gefragt? Wenn wir die Gottesdienste sehen an Weihnachten, dann ziehen die viele, viele Menschen an. Karfreitag und Ostern sind auch wichtige Gottesdienste, aber sie erreichen doch oft weniger Menschen. Warum wird also dieses höchste Fest der Christen, zumindest äußerlich, gar nicht so hoch gefeiert? Vielleicht ist es weniger greifbar. Weihnachten. Jesus kommt auf die Welt. Gott schickt seinen Sohn. Ein kleines Kind in der Krippe. Gott macht sich klein. Er nährt sich uns Menschen. Und dann können wir in der Bibel vom Leben Jesu lesen. Jesus als Mensch, als Vorbild in seinem Wirken, in seinem Reden, in seinem Handeln. So viel besser als wir, aber doch greifbar. Und dann Karfreitag, ein düsterer Tag. Und den Tod verbannen wir gerne aus unseren Gedanken und aus unserem Leben. Der Tod am Kreuz. Jesus starb für uns, für unsere Schuld. Er hat entsetzlich gelitten. Schuldlos hat er sich ans Kreuz nageln lassen, für mich und für dich. Das ist so schwer zu fassen. Und dann Ostern, die Auferstehung, der Sieg über den Tod. Jesus lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dem Tod wurde der Stachel genommen. So wie wir es auch im Wochenspruch lesen, Offenbarung 1, Vers 18, Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Himmel wurde auch für uns geöffnet. Auch wir werden auferstehen. Und so lesen wir heute in der Losung in Johannes 14, Vers 19, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja! Aber wo ist die Freude darüber? Wo ist die Osterfreude und bestimmt sie unser Leben? Vielleicht ist das einfach so schwer zu fassen. Es beginnt ja schon mit der Ewigkeit. Ewig. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, heißt es. Wir erwarten von allem ein Ende. Und ewig. Ich weiß noch, wie die Jungs mich damals wahnsinnig gemacht haben, weil sie immer nach der größten Zahl gefragt haben und ich immer gesagt habe, es gibt keine größte Zahl. Ja, aber es gibt ja von allem immer das Beste und das Größte und das Teuerste. Ewig, damit kommen wir irgendwie gar nicht klar. Und wie soll das überhaupt aussehen? Wen werden wir wiedersehen? Werden wir uns erkennen? Wie genau wird es ablaufen? Im Hauskreis haben wir uns immer wieder mit der Frage beschäftigt, gibt es eine Warteschleife für die Ewigkeit? Und dann ist ja das Problem, es gibt keine Erfahrungsberichte, keine Google-Bewertung. Und das machen wir doch sonst immer, wenn wir ein neues Restaurant ausprobieren, mal gucken, was sagen denn so die User? Wie wird das bewertet, das Restaurant? Keine Google-Bewertung, keine Erfahrungsberichte. Ich musste an ein Seminar zurückdenken, was wir gerade in der Gemeindeleitung machen. Und da gab es bei einem Thema ein Maßband, hat uns die Referentin gezeigt. Dieses Maßband sollte unser Leben darstellen. Meine Lebenserwartung liegt irgendwo, rein statistisch gesehen, bei 83 Jahren. Das ist mein Leben. Und gelebt habe ich schon kurz vor 44. Das heißt, der Teil ist schon vorbei und der liegt rein statistisch gesehen noch vor mir. Und in dem Seminar ging es jetzt einfach darum zu sehen, was habe ich denn hier an Erfahrungen gemacht? Wie bin ich geprägt worden? Welche Menschen waren für mich wichtig? Wie bin ich aufgewachsen? Was habe ich in meiner Kindheit erlebt? Und all das zu nutzen, um diese Zeit sinnvoll zu gestalten und gut zu gestalten. Dann erzählte die Referentin, dass sie dieses Thema auch mal in einem Seniorenkreis behandelt hat. Und die Leute, die da saßen, hatten vielleicht nur noch so viel in der Hand. Und trotzdem, hat sie gesagt, waren die Senioren unglaublich motiviert nach dem Seminar. Die Zeit wollten sie einfach noch ganz sinnvoll und wertvoll gestalten. Das fand ich unheimlich faszinierend und schön. Es hat mich aber auch nachdenklich gemacht. Wir planen eben gerne, haben im wahrsten Sinne des Wortes gerne alles in der Hand. Ich möchte Auszüge aus dem Predigttext für heute lesen. Aus 2. Mose 14. Hä? Ich habe dreimal nachgeguckt, ob das jetzt wirklich für heute vorgesehen ist, aber so ist es. Es geht um den Durchzug Israels durch das Schilfmeer. An Ostern, was hat das miteinander zu tun? Ich lese zunächst aus 2. Mose 14 die Verse 10b bis 12. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das Ziel, was vor den Israeliten liegt, ist gutes, weites Land, das gelobte Land, raus aus der Unterdrückung, raus aus der Sklaverei. Gerade vorher haben sie noch Gott in der Wolkensäule und Feuersäule erlebt. Und jetzt jammern sie schon wieder und sehen zurück. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen ist das doch so wie mit diesem Maßband und der Ewigkeit. Weil Jesus sagt, dass er lebt, dass er leben wird, dass wir mit ihm leben werden, dass auch wir in den Himmel kommen werden, dass wir in Gottes Herrlichkeit sein werden, dass wir Gemeinschaft haben werden mit ihm, dass es wunderschön sein wird, endlos, ewig. Und wir halten den Schnipsel in der Hand, schauen vielleicht viel öfter zurück als nach vorne. Wir klammern uns an, wie viel auch immer, ob es noch so viel ist oder so viel. Bei euch, die ihr hier sitzt, ist es noch ein bisschen mehr. Das andere ist doch so ungewiss, unbekannt. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich dann lese, auch die Israeliten, die etwas unvorstellbar Schönes vor sich haben, die erleben, wie Gott sie begleitet und sie führt, und immer wieder schauen sie zurück. Da hatten wir Gräber. Jetzt sterben wir in der Wüste. Was ist das für ein Vergleich zu dem, was sie vor sich haben, was Gott ihnen versprochen hat? Vertrauen sie so wenig? Und wie ist es um unser Vertrauen bestellt? Ich lese uns die Verse 13 und 14. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und diese Verheißung erfüllt sich auch. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen und durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer, auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Und wir lesen später, wie sie umkommen. Der Herr streitet für die Israeliten. Er begleitet sie, bewahrt sie in Wolken und Feuersäule. Sie sind von vorne und hinten geschützt, bewahrt. Gott ist an ihrer Seite. Und ich denke, wenn wir auf unser Leben blicken, auf das, was schon verlebt ist sozusagen, haben wir alle Dinge, an die wir uns erinnern, wo wir erlebt haben, dass Gott uns bewahrt hat, dass er uns beschützt hat, dass er für uns gestritten hat. Wenn ich weiterblätter, nur zwei Kapitel später, lese ich wieder vom Klagen und Murren der Israeliten, von Zweifeln. Glaube und Vertrauen geraten schon wieder ins Wanken. Und so ist es doch ein wenig auch in der Ostergeschichte. In dem Evangelium, was für heute vorgesehen ist, auch da lesen wir von Ungläubigkeit. Aus Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, Siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Jesus hat vorhergesagt, was passieren wird. Er hat vorhergesagt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und trotzdem war es so unglaublich, so schwer zu fassen. Sie suchen Jesus, sie können nicht verstehen, wo er ist. Sie halten es für Geschwätz. Sie überzeugen sich selbst. Für mich ist die Ewigkeit und die Freude auf die Ewigkeit auch eine Frage des Vertrauens. Glaube ich an Gottes Versprechen und Zusagen? In Offenbarung 21, Vers 3 bis 7 lesen wir: Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, wird mitten unter ihnen sein, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und siehe, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Welch wunderschöne Verheißung. Wer würde sich nicht darüber oder darauf freuen? Ostern lädt uns ein zu feiern und uns zu freuen. Den Sieg Jesu über den Tod zu feiern, seine Auferstehung, seine Macht, aber auch sich auf unsere Auferstehung zu freuen. Wir werden Jesus folgen. Er hat den Himmel für uns geöffnet. Und wir dürfen träumen von einer neuen Welt, einer herrlichen Welt, in der es keine Krankheiten mehr geben wird, kein Corona, keine Pandemien, keine Ängste, keinen Krieg, keinen Streit, keine Zwänge, keinen Zweifel, keine Fragen, keine Sorgen, keine Verletzungen, ja, es wird gar keine Tränen mehr geben. Es wird wundervoll sein. Wie genau, das weiß kein Mensch. Aber es ist letztlich auch egal. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Gott kennen, dass wir ihn erlebt haben in unserem Leben, dass wir ihm vertrauen. Ihm, der uns begleitet und beschützt. Dass wir ihm vertrauen und ihm glauben, dass er etwas unvorstellbar Wundervolles für uns vorbereitet hat. Lasst uns doch darauf freuen. Heute in der Mediation stand: Er hat das Reich Gottes in unsere Herzen gepflanzt. Und ich habe mich gefragt, wie viel Reich Gottes ist in meinem Herzen? Wir leben hier in dieser Welt, wie lange das auch immer noch sein mag. Und wir wollen jetzt auch nicht ständig schon in himmlischen Sphären kreisen und in der Ewigkeit, sondern noch mit beiden Beinen im Leben stehen. Aber wir dürfen uns trotzdem freuen, diese Freude im Herzen haben und an andere weitergeben. Freude auf die Ewigkeit, die hier schon beginnen kann. Und ich habe mich gefragt, wann haben wir eigentlich aufgehört, uns zu freuen und zu träumen? Ist das, was wir gelebt haben, dieser Schnipsel, nicht nur von Erfahrungen geprägt, sondern auch von einer zunehmenden Freudlosigkeit? Warum reden wir von der Schule als dem Ernst des Lebens und nicht der Chance für das Leben? Kinder, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Kinder, ein Segen? Am Dienstag müssen wir wieder zur Arbeit. Oder dürfen wir? So viel ist mit wenig Freude verbunden. Leider, je älter wir werden. Wenn Dinge vor uns liegen, bloß nicht zu viel erwarten, dann können wir immerhin nicht enttäuscht werden. Und wir haben ganz viele Beschreibungen, einen großen Wortschatz, den ich hier nicht komplett wiedergeben kann für Dinge, die uns nicht gefallen haben. Von bescheiden und nicht schön und langweilig und ätzend und ich weiß nicht, die Jungs haben noch jede Menge Ausdrücke, die ich nicht kenne. Aber was ist, wenn etwas gut war? Vielleicht war es sogar schön. Begriffe wie wundervoll, herrlich, fantastisch und sonstiges finden wir im Duden. Wir dürfen träumen. Wir dürfen uns freuen. Ich habe das so erlebt, im Januar hatte ich so ein klein wenig Corona-Frust und habe angefangen, einfach zu überlegen, wohin wir als nächstes in den Urlaub fahren könnten. Hab gegoogelt und Bewertungen gelesen und mir Urlaubsziele angeguckt und Nationalparks und Strände und es ging mir gut. Und ich denke, das ist das, wozu uns die Zusage der Ewigkeit, die Zusage Jesu, dass auch wir leben werden mit ihm, auch hier heute schon einlädt und uns unser manchmal auch graues Leben ja fröhlicher machen kann, wie auf dem Bild hinter mir. Wir dürfen träumen, dürfen auch heute schon die Ewigkeit träumen, dass wir irgendwann bei Gott sein werden, dass all unsere Fragen beantwortet werden sein werden. Und wenn in deiner Wunschvorstellung zum Beispiel Schokolade an den Bäumen wächst, dann stell dir den Himmel doch ruhig so vor. Hauptsache, du freust dich darauf. Und das Beste, diese Freude auf den Himmel, auf die Ewigkeit, die Freude über die Auferstehung, die kann uns niemand nehmen. Ich kann jetzt vielleicht einen Urlaub planen und Corona macht mir einen Strich durch die Rechnung. Oder ich freue mich auf meine nächste Gehaltsstufe und werde gekündigt. Ich freue mich vielleicht auf die Rentenzeit und mehr Freizeit und werde schwer krank. Den Himmel kann uns keiner nehmen. Wir werden mit Gott zusammen sein. In Ewigkeit. Halleluja. Amen.